Im Marketing, da gibt es einen Grundsatz, der, denke ich, die Welt, in der wir leben, ganz gut zusammenfasst. Und zwar Sex sells. Also zu Deutsch, Sex verkauft sich. Alles, was sich uns so zum Kauf oder zum Konsum angeboten wird, wird meistens dann viel mehr angenommen, wenn es irgendwas mit Sexualität zu tun hat. Ich denke, das sehen wir zum Beispiel bei Filmen oder bei Serien, dass dort heutzutage häufig Sex zu sehen ist, weil das Leute anzieht. Oder auch bei den Werbungen um uns herum. Wir schauen Werbungen an und da wird ganz oft Sexualität bewusst benutzt, damit die Werbung spannender ist und damit wir angespornt werden, das angeworbene Produkt auch zu kaufen. Sex verkauft sich. Und ich glaube, auch deswegen ist Sexualität in unserer Lebenswelt allgegenwärtig. Und ich glaube, das kann mit uns Christen auch relativ viel machen. Das kann uns beeinflussen. Es kann einerseits sein, dass wir vielleicht abstumpfen und dass das gar nicht mehr viel macht mit uns, wenn wir das sehen. Kann aber auch sein, dass das schon sehr viel mit uns macht und dass es eine echte Herausforderung für uns ist, wenn wir ständig mit Sexualität konfrontiert sind. Also Sex ist allgegenwärtig und das ist nichts Neues, sondern das war schon vor 2000 Jahren so bei den Korinthern, an die wir in den letzten Monaten oft denken. Die Lebenswelt der Korinther, die war auch von einer falschen Sexualität geprägt. Wir haben in den letzten Monaten ja öfters gesehen, wie die Finsternis dieser Welt in die Gemeinde hineingeschwappt ist und wie Christen wirklich auf negative Art und Weise beeinflusst werden können durch die Welt. Wir haben gesehen, dass die Korinther gekennzeichnet waren durch Stolz, durch Überheblichkeit. Wir haben gesehen, dass sie unmündig sind, hat sich darin geäußert, dass sie miteinander gestritten haben. Es haben sich Grüppchen gebildet in dieser Gemeinde, die ja gegeneinander standen, die miteinander gestritten hatten. Und wir haben auch schon gesehen, dass die Korinther auch mit sexueller Sünde und sexueller Unmoral gekämpft hatten. So sah es also bei den Korinthern aus. Und der Matthias hat es vorhin schon gesagt, wir schließen heute unsere Predigtreihe durch 1. Korinther vorerst ab. Und zwar mit 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Und wir sehen in diesem Text ein weiteres Problem im Leben der Korinther, das Paulus kritisiert. Sie haben ein falsches Verständnis ihres Körpers. Und das führt dazu, dass sie mit ihm falsch umgehen durch sexuelle Unmoral. Ich lade euch ein, dass wir diesen heiligen Text aus Gottes Wort zusammen lesen. 1. Korinther 6, ab Vers 12. Und diesmal ist es hilfreich, wenn ihr in den Gottesdienstblättern mitlest. Dort seht ihr, dass ich ein paar Anführungszeichen in den Text eingefügt habe. Das hilft uns zu verstehen, von wem welche Worte sind, weil Paulus hier in diesem Text wahrscheinlich die Korinther zitiert. Das heißt, das, was in Anführungszeichen steht, das ist das Denken der Korinther. Okay? Lasst uns jetzt diesen Text zusammen lesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise, dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Beim Lesen merken wir, dass zwei Wörter besonders häufig benutzt werden von Paulus. Auf der einen Seite Leib, also Körper, und auf der anderen Seite Hurerei, also Unzucht, das meint einfach sexuelle Unmoral. Unter diesen beiden Wörtern merken wir schon, worum es Paulus hier geht. Wir merken die Themen, über die er schreibt. Paulus will den Korinthern zeigen, wie unsere Körper aus Gottes Sicht zu verstehen sind. Gottes Sicht auf unsere Körper. Und Paulus tut das, weil er die Korinther korrigieren will. Sie haben ein falsches Denken von Freiheit. Sie haben ein falsches Denken vor allem über ihren eigenen Körper. Und dieses falsche Denken führt zu einer falschen Praxis. Manche unter ihnen leben in sexueller Unmoral. Und Paulus will eine Korrektur leisten. Und seine Korrektur besteht darin, dass er zeigt, unsere Körper sind wichtig. Wir sind mit Christus verbunden. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, weil er in uns wohnt. Und wir sind Gottes Eigentum. Genau das ist auch die Struktur dieses Textes. Ihr seht es in den Gottesdienstblättern. 3 Punkte. Zuerst die Verse 12 bis 14. Unsere Körper sind wichtig, weil wir zu Christus gehören. Verse 15 bis 17. Und weil wir Tempel und Eigentum Gottes sind. Die Verse 18 bis 20. Und ich habe diesem Text die Überschrift gegeben: Gib Gott die Ehre mit deinem Körper. Und das ist auch meine Hoffnung für uns, dass wenn wir jetzt über diesen Text nachdenken, dass wir unsere Körper besser verstehen, so wie Gott sie gedacht hat, dass wir sehen, auch unsere Körper gehören zum Rettungsplan Gottes und dass wir vor allem dadurch angespornt werden, Gott wirklich die Ehre zu geben mit unseren Körpern. Und dafür will ich gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, du sprichst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und auf dieses Wort von dir, Jesus, wollen wir vertrauen. Und deswegen versammeln wir uns hier, weil wir auf deine ewigen, unvergänglichen und perfekten Worte hören wollen. Wir flehen dich an, dass dein heiliges Wort in unser Herz hineindringt, dass es uns verändert und dass es uns anspornt, dir die Ehre zu geben. In Jesu Namen. Amen. Wir steigen direkt ein in den Text für heute Vormittag, in die Verse 12 bis 14. Und wir sehen in diesen Versen, dass Paulus hier das Denken der Korinther auf zwei Arten verändern möchte. Die Korinther denken auf zwei Arten falsch. Und das erste ist, dass sie falsch denken über Freiheit. Lasst uns Vers 12 nochmal zusammen lesen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt. Aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Es ist wichtig, dass wir hier verstehen, wer was sagt. Es ist nicht ganz leicht, aber ich habe diese Anführungszeichen gegeben. Alles ist mir erlaubt, sind nicht die Worte von Paulus, sondern das sind die Worte der Korinther. Wahrscheinlich zitiert Paulus sie oder er gibt zumindest ihr Denken wieder. Wir sehen also, wie die Korinther ticken. Sie denken, ich kann als Christ tun und lassen, was ich will. Alles ist mir erlaubt. Wir dürfen doch alles. So denken die Korinther. Aber ihr Denken ist falsch. Und Paulus will sie korrigieren, indem er ihnen in Vers 12 zwei Regeln gibt für das christliche Leben. Die eine Regel ist, dient unser Tun zum Guten. Tut unser Tun uns selbst gut, tut es auch anderen gut. Unser Gemeindeleben darf nicht nur davon geprägt sein, was wir dürfen, sondern ich denke, es viel wichtiger ist, was ist gut? Ist unser Tun wirklich gut aus Gottes Sicht? Und Paulus gibt noch eine zweite Regel in Vers 12, dann ganz am Ende des Verses. Und die zweite Regel ist, begib dich nicht in irgendeine Abhängigkeit von irgendetwas außer Gott. Er sagt, nichts soll uns gefangen nehmen, nichts soll uns als Christen beherrschen. Echte Freiheit besteht darin, wenn wir von nichts gefangen sind. Paulus musste also das falsche Verständnis von Freiheit korrigieren. Und ich denke, dass wir diese Korrektur auch immer wieder brauchen. Ich glaube, wir fragen so gerne im christlichen Leben, was wir dürfen. Wie weit kann ich gehen, bis es Sünde ist? Ich glaube, besonders für junge Leute aus der Gemeinde, vielleicht gerade die Teenager und die jungen Erwachsenen, da fragen sie ganz oft danach, was ist erlaubt? Wie weit kann ich gehen? Aber der Text zeigt uns, die viel bessere Frage ist, was ist wirklich gut? Was ist gut für Gott? Was ist gut für uns? Was ist gut für unsere Mitmenschen? Und es ist eben auch so wichtig, was dieser Vers 12 sagt, dass wir uns nicht in irgendeine Abhängigkeit begeben. Die Welt um uns herum, sie will uns versklaven, die Sünde will uns anlocken und uns in ihre Abhängigkeit bringen, aber wir dürfen in Christus wirklich frei sein. Christus kann uns Freiheit schenken, sogar von Süchten. Also das war die erste falsche Denkart, die die Korinther hatten. Wir sehen das in Vers 12. Sie haben falsch gedacht über Freiheit. Und es gibt noch eine zweite falsche Denkart der Korinther und die lesen wir in Vers 13. Lest nochmal mit mir zusammen. Die Korinther sagen, die Speise ist für den Bauch und der Bauch ist für die Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Und Paulus antwortet auf ihr Denken, der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Also die Korinther denken wieder, unser Körper ist doch egal. Ja, also Speiseregeln, das, was wir essen und das, was wir trinken, das ist alles nicht so wichtig. Wir können zu uns nehmen, was wir wollen. Gott will unseren Speiseplan nicht beeinflussen. Und sie denken, Gott wird unsere Körper doch sowieso irgendwann zerstören. Und jetzt ist aber wichtig, dass wir uns daran erinnern, Paulus geht es hier gar nicht so sehr um Speiseregeln. Und auch den Korinthern ist das Essen und Trinken nicht in erster Linie wichtig, sondern eigentlich geht es um Sexualität. Sie denken, es ist doch völlig egal, wie ich meine Sexualität auslebe. Sie sagen quasi, Sex ist für den Leib und der Leib für Sex. Gott wird unseren Körper ja sowieso irgendwann zerstören. Also ich denke, wir können uns das so vorstellen wie beim Autofahren. Stell dir mal vor, du hast ein echt altes Auto, hat dir schon 20 Jahre lang richtig gut gedient, konntest überall damit hinfahren, 200.000 Kilometer schon auf dem Tacho, hat dir gut gedient, aber jetzt ist klar, das Auto kann nicht mehr weiterfahren, du hast keine Chance mehr auf den TÜV und du weißt, du musst es jetzt bald auf den Schrottplatz bringen. Aber bevor du es auf den Schrottplatz bringst und das Auto dann zerstört wird, machst du noch eine letzte Fahrt. Noch ein letztes Mal mit dem Auto unterwegs sein und weil du weißt, das Auto wird ja eh verschrottet, gibt es keine Regeln mehr beim Autofahren. Du gibst immer Vollgas, du fährst mit quietschenden Reifen, in der Kurve kann man schön driften und selbst wenn ein Kratzer ins Auto kommt, ist auch nicht so schlimm. Ja, sogar wenn ein Unfall passiert und dein Auto ist kaputt, ist eigentlich egal, wird ja sowieso verschrottet. Genauso denken die Korinther nicht übers Autofahren, sondern über ihren eigenen Körper. Sie denken, Gott wird ihn sowieso zerstören. Deswegen ist doch völlig wurscht, wie ich damit umgehe. So verhalten sich die Korinther. Aber dieses Denken über den Körper und diese Praxis, die kommt überhaupt nicht aus Gottes Wort, sondern die Korinther sind hierbei wahrscheinlich von der Philosophie der griechischen Welt geprägt. Ja, in Griechenland gab es viele große Philosophen und die waren im Denken der Korinther total wichtig. Bei den Griechen gab es einen ganz bekannten Mann, der hieß Platon. Platons Denken war über Jahrhunderte total relevant, teilweise bis zum heutigen Tag. Und Platon hat die Welt, in der wir leben, zweigeteilt. Geteilt in Ideen auf der einen Seite und Materie auf der anderen Seite. Ideen sind gut, Materie sei schlecht. So wurde gesagt, dass die Seele des Menschen unsterblich ist, sie ist richtig gut, aber der Körper, den wir haben, ist wie so ein Gefängnis für die Seele. So haben die Korinther den Körper verachtet und sie haben das Ganze christlich verpackt und gesagt, ja, wir werden ja sowieso irgendwann sterben, unser Körper wird ja sowieso irgendwann zerstört. Ich denke, jetzt verstehen wir, warum die Korinther mit sexueller Unmoral so zu kämpfen haben. Genau wegen diesem falschen Denken über ihren Körper folgt die falsche Praxis. Der Text sagt, sie leben in Unzucht. Unzucht meint in der Bibel einfach alles, jede Sexualität außerhalb des geschützten Rahmens der Ehe von einem Mann und einer Frau. Und ganz konkret war es bei den Korinthern so, dass es bei ihnen in der Gemeinde Mitglieder gab, die zu den Prostituierten gegangen sind. In der Stadt Korinth war das nichts Besonderes, das stand auf der Tagesordnung. Prostitution war allgegenwärtig. Zum Beispiel damals war es so, dass es immer wieder Feste gab in den Tempeln, in den heidnischen Tempeln damals. Und da gehörte Prostitution total dazu. Ich glaube, das darf uns daran erinnern, dass auch wir in der ständigen Gefahr stehen, dass wir uns der Welt um uns herum anpassen. Es kann so schnell passieren, dass die Finsternis hineinschwappt in die Gemeinde. Und hineinschwappt auch in unser Leben. Lasst uns davor auf der Hut sein. Und die Korinther, die waren so geblendet von ihrer Sünde, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass sie auf dem Holzweg sind. Deswegen muss Paulus sie korrigieren. Sie dachten, ihr Verhalten ist völlig okay. Weil sie dachten, ihre Körper sind egal, sind sie zu den Prostituierten gegangen. Und sie haben das beschönigt, sie haben das gerechtfertigt. Sie haben in ihrem schlimmen Verhalten überhaupt kein Problem gesehen. Aber Gott sei Dank hat Paulus ihnen mal so richtig den Kopf gewaschen in diesem Text. Paulus ermahnt sie in Vers 13, eure Körper sind doch für Gott. Der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Sexualität ist Gottes gute Erfindung und ein Geschenk an uns Menschen. Aber sie ist nur dann gut, wenn wir sie auch so ausleben, wie unser Schöpfer sich das vorstellt. Und zwar im Rahmen der Ehe. Unsere Körper sind für Gott und dafür gibt Paulus einen weiteren Beweis in Vers 14. Lasst uns Vers 14 nochmal gemeinsam lesen. Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Also die Korinther, die dachten, unsere Körper, die werden irgendwann zerstört. Aber Paulus sagt, nein, das stimmt nicht. Sondern wir werden auferstehen. So war das bei Jesus, erst von den Toten auferstanden, mit einem neuen Körper. Und wir dürfen wissen, auch wir werden eines Tages auferstehen, auch mit neuen Körpern. Das ist sozusagen der Beweis, den Paulus gibt. Die Auferstehung ist der Beweis, unsere Körper sind Gott wichtig. Und ich denke, liebe Gemeinde, wir merken, diese Wahrheit ist so wahnsinnig relevant, auch für uns. Unsere Körper sind nicht egal, sondern sie sind wichtig. Und Gott hat sie uns gegeben, dass wir ihn dadurch ehren. Als ich über den Text nachgedacht habe, glaube ich, gibt es etwas, was uns alle betrifft, nämlich, dass unser Leben so in gewisser Weise in zwei Extremen stattfindet. Es gibt zwei Extreme, mit denen wir konfrontiert sind. Das eine Extrem im Leben als Christ ist falsche Freiheit und das andere Extrem ist eine falsche Strenge. Und wir können von beiden Seiten des Pferdes runterfallen. Lasst uns da ein bisschen drüber nachdenken. Auf der einen Seite steht falsche Freiheit. Wir haben gesehen, so waren die Korinther. Ihr Motto war, alles ist mir erlaubt. Punkt. Gibt überhaupt keine Regeln. Und ich denke, diese Gefahr besteht auch heute noch bei uns. Wir können so leben, als wären unsere Körper egal. Und als hätten wir die Freiheit zu allem. Können kleine Dinge sein, in Anführungsstrichen kleine Dinge, sowas wie ungesundes Essen mit viel Zucker und Fett. Wir sind ja Münchner, leben hier in Bayern, da trinkt man gerne auch mal Bier. Aber es kann mal schnell passieren, dass wir zu viel davon trinken, zu viel Alkohol. Es kann auch sein, dass wir insofern nicht auf unseren Körper achten, dass uns unsere Gesundheit eigentlich praktisch egal ist. Ich persönlich, ich gehe auch nicht so gerne zum Arzt, mache ich einfach nicht so gerne. Und ich denke, ja, wir als Münchner, wir sind vielleicht auch in einer Stadt, wo Fleiß groß geschrieben ist. Wir sind fleißig, wir sollen viel arbeiten. Das merken wir schon im Studium, wo man richtig viel lernen muss oder dann auch im Berufsleben. Wir sind schnell mal angespannt. Arbeit ist was Gutes, aber auch das kann zu viel werden. Stichwort Workaholic. Oder es kann sein, wir schlafen zu wenig oder machen zu wenig Sport. Oder wir sind so wie die Korinther mit sexueller Sünde am Kämpfen. Das heißt, wir alle, wir stehen in der Gefahr, dass wir so frei sein wollen, dass wir unserem Körper eigentlich schaden und schlechte Dinge mit unserem Körper tun. Das ist also die eine Seite, eine falsche Freiheit. Und die andere Seite, die ist genauso gefährlich, nämlich eine falsche Strenge. Aus Angst vor einem falschen Gebrauch unseres Körpers kann es sein, dass wir Regeln aufstellen, die strenger sind als Gottes Wort. Dann sagen Christen, es gibt bestimmte Regeln, wie wir uns anziehen müssen, gerade dann, wenn man in den Gottesdienst kommt. Oder dann werden Dinge wie Alkohol oder Rauchen auf einmal pauschal zu einer Sünde. Da wird gar nicht mehr differenziert. Wenn man eine falsche Strenge in seinem Herzen hat, dann kann es sogar passieren, dass man gute Gaben Gottes irgendwie zu was Schlechtem macht. Die Sexualität ist das beste Beispiel, glaube ich, dafür. Sexualität, eigentlich ein gutes Geschenk Gottes für Ehepaare, kann auf einmal zu was Schlechtem werden. Ich habe tatsächlich schon mal von einer Gemeinde gehört, Das hat mich total gewundert. Da wurde Ehepaaren gesagt, dass sie am Samstag nicht miteinander schlafen sollen, am Samstag vor dem Gottesdienst mit Abendmahl, weil ja Sexualität sie irgendwie verunreinigen würde und dann wären sie nicht mehr bereit für den Gottesdienst. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen weit weg, aber ich glaube, wenn wir tiefer drüber nachdenken, stehen auch wir in der Gefahr, zu streng zu sein. Auch wir stehen in der Gefahr, zu streng zu sein. Und auch dann benutzen wir unsere Körper nicht so, wie es Gott gefällt. Ich will dich persönlich fragen, wie ist das bei dir? Bist du zu streng oder bist du zu frei? Lass uns darüber nachdenken. Aber diese Wahrheit aus diesem Text, dass unsere Körper wichtig sind, das, glaube ich, darf auch eine ganz große Ermutigung für uns sein. Sei ermutigt, deinen Körper wertzuschätzen. Es passiert so schnell, dass wir unzufrieden sind mit unserem eigenen Körper. Der Klassiker ist, dass unser Aussehen uns nicht gefällt. Wir denken irgendwie, unsere Beine sind zu dünn, unser Rücken ist zu krumm, unser Gesicht passt irgendwie nicht oder unsere grauen Haare gefallen uns nicht. Also es kann sein, dass unser Aussehen uns dazu bringt, dass wir unzufrieden werden mit dem Körper, den Gott uns geschenkt hat. Ich denke, eine andere Gefahr ist, dass wir durch das Alter und durch Krankheit unzufrieden sind mit unserem Körper. Wir leben in einer gefallenen Welt und deswegen ist Schwachheit und deswegen ist Krankheit real. Damit kämpfen wir. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber es kann, glaube ich, schnell passieren, dass wir durch Alter oder durch Krankheit unzufrieden werden mit dem Geschenk, was Gott uns gemacht hat, unser eigener Körper. Und hier ist die Ermutigung für uns, gib Unzufriedenheit keinen Raum in deinem Herzen. Du kannst Gott auch klagen, dann, wenn du unzufrieden bist, aber unterm Strich, lass uns unseren Körper nicht als etwas Schlechtes sehen, sondern lass uns ihn wertschätzen und lass uns darauf achten, dass wir ihn gebrauchen, so wie es Gott verherrlicht. Das sollten auch die Korinther tun, deswegen hat Paulus diese Verse an sie geschrieben. Und um die Korinther dazu noch weiter zu motivieren, hat er auch noch weiter geschrieben. Und das führt uns zum zweiten Punkt dieses Textes und zu den Versen 15 bis 17. Lasst uns die nochmal zusammen lesen. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Wenn wir Christen sind, dann dürfen wir wissen, wir gehören mit unseren Körpern zu Christus. Paulus benutzt in Vers 15 dieses bekannte Bild von der Gemeinde als Körper. Jesus ist der Kopf, wir sind der Körper und als einzelne Christen sind wir die Gliedmaßen, also eine Hand oder ein Ohr oder ein Auge und so weiter. Das heißt, wir gehören zu Christus. Wir sind eng mit ihm verbunden, so wie Gliedmaßen an einem Körper. Wir sind mit unseren Körpern Glieder Christi. Aber jetzt stellt Paulus in Vers 15 diese dramatische Frage. Er fragt, sollen aus den Gliedern Christi Glieder einer Hure werden? Sollen wir Jesus seine Gliedmaßen wegreißen und sie an eine Hure hängen? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich das höre, dann muss ich erstmal schlucken. Das sind harte Worte für uns. Was für eine Frage, die Paulus hier stellt. Die eindeutige Antwort darauf ist nein, niemals. Ich denke, wir dürfen uns fragen, wie kommt Paulus auf so eine verrückte Frage? Und die Antwort ist in Vers 16. Paulus macht das Prinzip deutlich, was dahinter steckt, indem er 1. Mose 2 zitiert. Das ist der Bericht, wo Gott die Menschen und die ganze Welt erschaffen hat, besonders die Menschen. Wir sehen dort, Adam und Eva waren die ersten Menschen und sie waren das erste Ehepaar, was Gott geschaffen hat. Und Gott hat direkt am Anfang der Zeitgeschichte, am Anfang seines Wortes gesagt, dass Mann und Frau durch die Ehe ein Fleisch werden. Wer heiratet, der wird ein Fleisch. Das meint nicht nur Geschlechtsverkehr, aber der Geschlechtsverkehr, der ist ein Teil davon, weil er das sinnbildlich darstellt, dass Mann und Frau durch die Ehe eins werden.
Das ist also das biblische Prinzip, was Paulus hier im Hinterkopf hat, an die er die Korinther erinnert. Zwei Menschen werden durch die Ehe eins und der Geschlechtsverkehr, der stellt das dar. Es ist wichtig hier, das nicht falsch zu verstehen. Nur weil man mit einer Person schläft, heißt es noch lange nicht, dass man verheiratet ist. Das wäre viel zu kurz gedacht. Da müssen wir die ganze Schrift zu Rate ziehen und uns anschauen, wie entsteht eine Ehe. Das große Problem der Korinther war jetzt also, sie schlafen mit Prostituierten. Sie machen sich eins mit ihnen, so als wären sie mit ihnen verheiratet. Und Paulus sagt, ihr seid doch mit Christus verbunden. Ihr seid Glieder Christi. Ihr gehört zu Jesus. Und jetzt wollt ihr Jesus verlassen für Prostituierte? Das geht nicht. Ich hoffe, wir sehen, wie schwer die Korinther hier gesündigt haben gegen den lebendigen Gott. Sie haben ihre Körper so missbraucht. Sie haben ihre eigene Identität geleugnet. Als Christen gehören sie eigentlich zu Jesus, aber es wirkt fast so, als wollten sie ihn verlassen für Prostituierte. Sie tun so, als könnte man sowohl zu Jesus als auch zu den Prostituierten gehören. Aber Paulus erinnert sie, das ist ein Entweder-Oder. Entweder Jesus oder irgendetwas anderes. Und ich denke, die Korinther, sie spucken Gott ins Gesicht mit ihrem Verhalten. Der Herr verdient, dass wir ihm treu sind. Er verdient, dass wir unsere Körper so gebrauchen, wie es ihn groß macht, wie es ihn verherrlicht. Und sie tun genau das Gegenteil. Die Korinther rauben Jesus die Ehre und so sündigen sie heftig. Und liebe Gemeinde, ich glaube, das ist eine ganz wichtige und eine ganz starke Ermahnung auch für uns. Flieht vor der sexuellen Sünde. Auch wir stehen in der Gefahr, dass wir unsere Körper durch sexuelle Sünde missbrauchen. Genau wie das die Korinther gemacht haben. Auch bei uns ist ja die Lebenswelt, in der wir sind, geprägt von Sexualität. Sie ist allgegenwärtig. Alles dreht sich um sie. Wir haben schon gedacht an Werbungen, an Filme, an Serien. Und diese Gefahr, die ist auch so real für uns. Auch wir Christen, wir können in Versuchung geraten durch das, was wir die ganze Zeit sehen und mit dem wir konfrontiert werden. Ihr Lieben, die Sünde, sie will uns ins Bordell ziehen. Die Sünde will uns dazu bringen, dass wir unsere Ehen brechen. Die Internetpornografie und Selbstbefriedigung, sie sind schreckliche Fallen. Besonders für junge Christen, wenn man da mal reinfällt, hat es drastische Folgen. Es gibt Dating-Apps, kann man sich einfach auf sein Handy runterladen, die mit schnellem Sex uns anlocken wollen. Lasst uns fliehen vor der sexuellen Sünde. Lasst uns sexuelle Sünde keinen Raum geben. Wenn du nicht verheiratet bist, dann bedeutet das für dich, lebe enthaltsam. Verzichte ganz bewusst darauf, deine Sexualität auszuleben, damit du Jesus groß machst durch dein Leben. Wenn du in Versuchung gerätst, dann bete zu Jesus. Das hat eine Kraft, wenn wir mitten in der Versuchung zum Herrn fliehen, der uns helfen kann. Wenn du geplagt bist, weil du immer wieder versagst im sexuellen Bereich, dann erinnere dich daran, Gottes Gnade reicht auch für dich aus. Gottes Vergebung ist groß genug auch für dich. Und Gottes Gnade kann uns verändern. Sie kann uns verändern, dass wir unseren Körper Jesu Herrschaft unterordnen. Es kann wahnsinnig hilfreich für dich sein, wenn du damit kämpfst, dass du dich jemandem anvertraust. Dafür sind wir als Gemeinde auch da. Wir müssen nicht alleine leben in dieser Welt als einzelne Christen, sondern wir haben die Gemeinde. Wir dürfen uns gegenseitig helfen. Wie wäre es, wenn du heute einen Bruder oder eine Schwester deines Vertrauens mit einbeziehst in den Kampf mit der sexuellen Sünde, in dem du stehst? Vertrau dich jemandem an. Ich verspreche dir, das wird einen Unterschied machen, das hilft. Kämpfe diesen guten Kampf. Dann, wenn du verheiratet bist, alle Ehepaare sind angesprochen, dann bedeutet dieser Text für uns, Sexualität ist nur für unseren Ehepartner. Unsere Partner, sie haben das Exklusivrecht auf unseren Körper und deswegen lasst uns auf der Hut sein vor dem Ehebruch. Und ich denke, wir alle wissen, das fängt schon viel früher an als die tatsächliche Affäre. Auch das kann eine Versuchung für uns sein. Aber es fängt schon viel früher an, nämlich in unserem eigenen Herzen. Lasst uns so eng an Jesus sein, dass wir vor dem Ehebruch fliehen, selbst wenn er nur in unseren Gedanken ist. Ich will uns ein paar praktische Hilfsmittel an die Hand geben, die ich hilfreich finde. Das erste ist, achte auf die Sprache, die du gegenüber Dritten verwendest. Ein Kompliment, das kann total lieb gemeint sein, aber ein Kompliment kann gefährlich sein. Für mich oder für den Dritten, dem ich das Kompliment gebe. Stell dir mal vor, die andere Person, die auch verheiratet ist, hat schon lange kein Kompliment mehr von ihrem Ehepartner bekommen. Und jetzt kommen wir daher und geben ein Kompliment für Äußerlichkeiten. Das kann echt gefährlich sein. Ein weiterer praktischer Tipp ist, dass wir nicht zu viel Zeit in einem ungeschützten Rahmen mit Leuten verbringen, die nicht unser Ehepartner sind, die aber des anderen Geschlechts sind. Es kann gefährlich sein, wenn wir zu lange und zu intensiv mit anderen Personen in einem ungeschützten Rahmen reden. Das ist zum Beispiel in der Seelsorge relevant, dass man dort nicht über einen längeren Zeitraum mit Leuten des anderen Geschlechts intensiv Kontakt hat. Ich denke, auch für uns Verheiratete ist es total wichtig, dass wir nicht alleine bleiben. Auch für uns ist sexuelle Sünde eine Gefahr. Und ich denke, auch hier dürfen wir mit anderen darüber reden. Es kann natürlich dein Ehepartner sein. Es kann manchmal auch hilfreich sein, wenn es eben nicht dein Ehepartner ist, sondern ein Rechenschaftspartner aus der Gemeinde. Wir dürfen miteinander kämpfen. Deswegen, lass uns radikal sein. Lass uns nicht uns selbst überschätzen, so als wären wir der Sünde, als könnten wir die Sünde selber besiegen. Lasst uns selber nicht überschätzen, lasst uns die Sünde nicht unterschätzen, sondern lasst uns gegen sie kämpfen und in Reinheit leben zur Ehre Jesu. Wir sehen also, unsere Körper sind wichtig, das hat wahnsinnig viele Auswirkungen auf uns. Paulus hat das jetzt gerade begründet damit, dass wir zu Christus gehören, deswegen sind unsere Körper wichtig. Und er gibt uns in den letzten Versen noch zwei weitere Gründe, nämlich wir sind Tempel und wir sind Eigentum Gottes. Lasst uns die letzten drei Verse noch einmal zusammen lesen. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt. Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wenn wir Vers 18 lesen, dann geht es dir vielleicht so wie mir, dass es erstmal ziemlich schwer zu verstehen ist. Paulus redet von Sünden, die außerhalb des Körpers sind und solchen, die gegen den Körper gerichtet sind. Die Ausleger sind sich nicht ganz einig, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das verstehen soll. Ich will uns nur kurz zwei besonders wahrscheinliche Möglichkeiten geben. Die erste Möglichkeit ist, dass Paulus hier wieder die Korinther zitiert. In Vers 18, in dem ersten Teil, so im Sinne von, dass die Korinther sagen, alle Sünden sind außerhalb des Leibes, im Sinne von, sie sind egal, wir können tun und lassen, was wir wollen. Und dann in der zweiten Hälfte von Vers 18 würde Paulus dann wieder eine Antwort darauf geben und deutlich machen, nein, die Sünde ist nicht außerhalb des Körpers, sondern Sünde, besonders sexuelle Sünde, kann gegen den Körper gerichtet sein. Also das ist die erste Möglichkeit, dass Paulus hier wieder das falsche Denken der Korinther anspricht. Gibt noch eine zweite Möglichkeit, dass Paulus einfach sagen möchte, dass besonders die Unzucht gegen den eigenen Körper gerichtet ist. Deswegen ist sie so gefährlich. Wie du dich auch immer entscheidest, was du wahrscheinlicher findest, wie dem auch sei, Paulus warnt vor sexueller Sünde. Und er gibt uns ganz am Ende dieses Textes eine große Motivation, dass wir dem nachkommen. Er sagt in Vers 19, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Bedeutet für dich, wenn du Christ bist, dann bist du eine Wohnung für Gott, weil Gott selbst in dir wohnt. Der Tempel, das ist in der Bibel was ganz Wichtiges. Der Tempel und vorher die Stiftshütte, das war der Wohnort Gottes. Im Alten Testament war das ein Gebäude, wo Gott gesagt hat, ich will so mitten in meinem Volk wohnen. Und wir sehen dann, wie in Jesus Christus im Neuen Testament was ganz Besonderes passiert. Wir lesen in Johannes 1, Vers 14 die folgenden Worte. Das Wort, das meint Jesus, wurde Fleisch und zeltete unter uns. Das Wort für Zelten wird im Alten Testament immer für die Stiftshütte benutzt. Das heißt, die Message ist, als Jesus in diese Welt kam, da kam Gott selbst zu uns. Jesus bringt die Gegenwart Gottes zu uns Menschen. Und das Neue Testament zeigt uns, das, was für Jesus gilt, das gilt auch für die, die in Jesus sind, die an ihn glauben. Und so wie Jesus der wahre Tempel ist, die Gegenwart Gottes, so sind auch wir als Christen Tempel Gottes. Verstehen wir das? Wir sind als Gemeinde der Tempel Gottes. Gott ist hier und wir sind auch als einzelne Christen der Tempel Gottes, weil Gott in uns wohnt. Und das ist ein wunderbares Geschenk für uns. Wir dürfen wissen, der lebendige und große Gott, er wohnt in uns. Er ist immer da. Gott wird uns nie verlassen, auch dann, wenn wir uns so fühlen. Er ist da. Und auch deswegen sind unsere Körper wichtig. Und ich denke, eines ist klar, da wo Gott wohnt, da zahlt er keine Miete, oder? Der Tempel, der gehört nicht irgendeinem Menschen und Gott muss da Miete zahlen, sondern der gehört Gott. War schon im Alten Testament so und das ist auch im Neuen Testament so bei uns. Gott ist der Eigentümer von seiner Gemeinde. Er ist der Eigentümer auch von uns. Paulus sagt am Ende des Textes, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Zur Zeit von Paulus, da war der Sklavenmarkt, da waren Sklaven ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft damals. Sklaven wurden gekauft und verkauft. Und wenn Sklaven gekauft wurden, dann haben sie ihren Herren gehört. Und Paulus benutzt jetzt dieses Bild aus der damaligen Zeit, um uns zu zeigen, Gott hat uns gekauft. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde oder des Teufels, sondern wir sind Sklaven Gottes. Wir gehören ihm, dem besten Herrn der Welt. Im Heidelberger Katechismus, das ist ein Katechismus aus der Kirchengeschichte, da heißt es in Frage 1, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Ist das nicht schön, ihr Lieben? Wir gehören Gott. Wir sind sein Eigentum. Und der Text sagt ganz am Ende, wie das passiert ist. Er spricht davon, wir sind teuer erkauft. Es war nicht billig für Gott, dass wir zu ihm gehören dürfen, sondern der Preis, den Gott gezahlt hat, war sein eigener Sohn. Der Vater hat Christus gezahlt, damit wir zu ihm gehören dürfen. Das war notwendig für uns alle, weil wir von Natur aus nicht zu Gott gehören. Jeder von uns ist von Gott getrennt. Wir gehören nicht zu ihm. Wir laufen als Menschen von Gott weg. Unser ganzes Leben zeigt, wir rebellieren gegen Gott, weil wir nicht so leben, wie er das will, sondern weil wir unsere eigenen Wege gehen. Wir sehen das dabei, wie wir unsere Körper benutzen, haben heute viel über die Körper nachgedacht. Unsere Körper dienen uns so oft nicht dazu, dass wir Gott die Ehre geben, sondern wir wollen uns selber dienen. Wir laufen unseren Vergnügen hinterher, unseren Lüsten hinterher. Das gilt auch für dein Leben. Die Bibel nennt das Sünde, Rebellion gegen Gott. Und genau deswegen ist Jesus Christus Mensch geworden. Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat so ganz anders gelebt als wir. Jesus hat mit seinem Körper nie etwas falsch gemacht, sondern er hat seinen Körper immer benutzt, so wie Gott es gefällt. Er hat seinem Vater im Himmel die Ehre gegeben. Er hat Gott geliebt, hat seine Mitmenschen geliebt, hat Gutes getan mit seinem Leib. Aber Christus, er hat am Körper gelitten. Er wurde gekreuzigt. Jesus ist gestorben. Nicht, weil er selbst den Tod verdient hätte, sondern er ist unseren Tod gestorben. Christus hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die du und ich verdient hätten für alles, was wir falsch machen. Er hing dort für unsere Rebellion. Er hing dort für den Missbrauch unseres Körpers. Er hat die Strafe getragen, die wir eigentlich verdient hätten. Und Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und ihr, wir alle, wir müssen Gott vertrauen, damit all das, was Jesus errungen hat, auch für uns zählen darf. Wenn wir ihm vertrauen, dann dürfen wir wissen, Jesus ist auch für uns gestorben und auch für uns auferstanden. Dann dürfen wir wissen, Vergebung für unsere Sünden haben auch wir. Wenn wir Jesus vertrauen, dann nimmt Jesus alles weg, was uns schuldig macht. Gott will uns kaufen. Und wenn wir unser Leben Jesus geben, dann wissen wir, wir gehören zu Gott. Das ist unsere Einladung für dich ganz persönlich, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, wenn du noch nicht sagen kannst, Jesus ist mein Herr, Jesus ist mein Retter, dann laden wir dich dazu ein, dann rufen wir dich dazu auf, dem nachzugehen. Erfahre mehr über Jesus, lerne mehr darüber, was er für dich getan hat und warum er so wichtig ist auch für dich. Du kannst gerne mit einer Person deines Vertrauens oder einfach deinem Sitznachbarn hier aus der Gemeinde reden. Wir würden gerne ins Gespräch mit dir kommen, wer Jesus ist und was er getan hat. Viele von uns sind Christen und wir dürfen wissen, Gott hat uns teuer erkauft. Und genau deswegen sollten wir ihn ehren. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Lasst uns Gott die Ehre geben mit unseren Körpern. Amen. Dafür wollen wir noch beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich darum, dass du uns dabei hilfst, zu erkennen, unsere Körper sind gut und ein Geschenk von dir. Schenk, dass wir dieses Geschenk tiefer und tiefer begreifen dürfen. Erinnere uns jeden Tag daran, dass wir als deine Kinder verbunden sind mit Jesus Christus, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir dir gehören. Herr, du siehst unser Herzensanliegen, dass wir dir die Ehre geben wollen mit unserem ganzen Leben, auch mit unseren Körpern. Wir scheitern immer wieder an uns selbst und wir flehen dich an, dass du durch deinen Geist dieses Wunder in uns vollbringst. In Jesu Namen. Amen.